Solltet ihr unseren gemeinsamen Podcast hier von Brand 1 und Detektor FM schon länger hören, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir mit unserem Podcast sowas wie der Startpunkt für ein ganzes Brand 1 Podcast-Universum geworden sind. Denn im Brand 1 Podcast-Netzwerk gibt es mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, 15 ganz verschiedene Podcasts. Einer davon ist erst letzten Monat gestartet und beschäftigt sich mit dem Verschmelzen von Industriewelten. Sprechen wir doch drüber. Ich bin Christian Bollert und begrüße euch zu dieser Episode hier.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Bits und Bolzen heißt der von mir gerade angesprochene neue Podcast im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und dabei geht es nicht um Fußball, wie man vielleicht beim allerersten Hören so denken könnte. Nein, im Mittelpunkt stehen Softwarekultur und Ingenieurskunst. Dahinter steht das gleichnamige Buchprojekt Bits und Bolzen von Judith Muster und Anja Händel. Und dafür unternehmen die beiden eine Forschungsreise durch die deutsche Industrielandschaft. Sie schauen sich an, wie Unternehmen Hardware- und Softwarelogiken zusammenbringen und organisatorisch integrieren, ohne dabei ihre industrielle Stärke zu verlieren. Judith Muster ist Soziologin, Partnerin bei Metaplan und Expertin für Organisationsentwicklung. Sie berät Unternehmen, Verwaltungen und Konzerne dabei, Strukturen, Führung und Entscheidungslogiken so zu verändern, dass Wandel auch wirklich stattfindet. Und ihre Co-Autorin Anja Händel ist Wirtschaftsinformatikerin, Expertin für digitale Transformation, Aufsichtsrätin und ehemalige Geschäftsführerin der Diconium Group von Volkswagen. Und ich erreiche Anja für diese Aufnahme in Stuttgart und sage Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast-Netzwerk.
Hallo Christian, freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Beim Verschmelzen von Industriewelten, da denke ich irgendwie sofort an Hochofen oder Hochöfen möglicherweise auch. Wie erklärst du denn deinen Freundinnen und Freunden oder auch Kolleginnen und Kollegen, was ihr bei dieser Forschungsreise durch die deutsche Industrielandschaft da so untersucht habt?
Ja, genau. Das ist auch ein bisschen der Sinn von dem Titel, dieses Verschmelzen von Industriewelten, ist eben, weil es nicht nebeneinander stehen wird, sondern zusammenrutschen soll. So erkläre ich es eben auch. Wir sind das Land nicht nur der Dichter und Denker, sondern auch der Made in Germany, der deutschen Ingenieurskunst. Und seit einigen Jahren, Jahrzehnten, zieht eben immer mehr die Software-Denke ein. Und zwar nicht nur als Enabler, sondern eben auch ins Produkt. Und wird immer mehr Teil von dem, der Wertschöpfung und von dem, was wir verkaufen. Und viele Unternehmen tun sich sehr schwer damit, gute Softwareprodukte zu bauen. Vor allem, wenn sie aus dieser Hardware-Welt kommen und auf diese Präzision getrimmt sind. Und damit beschäftige ich mich seit vielen Jahren und jetzt eben im letzten Jahr ganz besonders mit Judith, warum das so ist und wie Lösungsansätze daraus aussehen können.
Du sagst es schon, du beschäftigst dich damit seit vielen Jahren. Was fasziniert dich denn an diesem Thema, an dieser Kombination, sage ich mal, von Software und Hardware?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen in meiner Geschichte zurückgehen. Vor 12 Jahren habe ich bei Porsche angefangen und habe relativ schnell für mich erkannt, dass meine größte Diversität eigentlich nicht die Tatsache, dass ich eine Frau bin, ist, sondern dass ich Informatikerin bin, also Informatik studiert habe. Hardware-Organisationen sind ganz anders aufgebaut. Und ich habe mich schnell gefragt, warum ist denn das so? Warum organisieren sich Unternehmen auch ganz stark so, wie ihr Produkt ist? Und warum ist das so unterschiedlich? Dadurch, dass ich mich um die digitale Reise auch bei Porsche kümmern durfte und das ganze Thema, wo es auch immer mehr Produktbestandteil wird, habe ich mich da eben reingefressen. Ich bin sehr inhaltlich interessiert und so ein Thema, was mich bis heute nicht loslässt.
Hast du denn mittlerweile eine Antwort auf genau diese Frage? Warum ist denn das so, dass da die Hardware-Logik ganz anders ist als die Software-Logik?
Ja, eine Antwort auf die Frage, warum das so ist, habe ich. Das Warum kann ich erklären. Hardware-Organisationen sind auf große Präzision getrimmt. Also das berühmte Spaltmaß als Sinnbild der deutschen Ingenieurskunst. Also die Spalte zwischen Rahmen und Tür, wie groß ist die? Das ist ja so diese Perfektion, die angestrebt wird. Und um solche perfekten Produkte zu bauen, dauert es auf der einen Seite relativ viel Zeit, also ungefähr so 5 Jahre. Als ich angefangen habe, waren es sogar noch ein bisschen mehr. Heute versucht man, das alles noch ein bisschen schneller hinzubekommen und es kostet auch wahnsinnig viel Geld. Also so ein Auto, bis es vom Band läuft, das erste, da hat so ein Unternehmen 2 Milliarden Euro reingesteckt im Schnitt, um das zu realisieren. Und wohingegen, wenn man Software baut, hat man die Voraussetzung, dass Software quasi immer wieder deployed, nennt man das, werden kann. Also sprich, immer wieder neue Funktionalitäten, Optimierungen auf die Software aufgespielt werden können, weil das einfach technisch möglich ist. Software ist ja virtuell und muss nicht so bleiben, wie sie verkauft wird, anders wie bei der Hardware. Und das hat Folgen. Also um Beispiel zu geben, so eine Homepage wie die von Amazon, die hat im Schnitt so 24.000 Software-Updates am Tag. Also so alle 13 Sekunden hat man eigentlich ein anderes Produkt vor sich, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und da gibt es ein Gesetz, das nennt sich Conway's Law, aus 67 ist das schon. Und das besagt, dass die Kommunikationswege der Organisation, die es baut, quasi das Produkt widerspiegelt. Und da kann man sich schon überlegen, wenn eine Organisation darauf optimiert ist, 5 Jahre lang das perfekte Produkt mit dem perfekten Spaltmaß zu bauen, dass die sich einfach auch anders organisieren muss, als eine Organisation, die alle 13 Sekunden, 12 Sekunden, also technisch sogar alle 2 Sekunden möglich, das Produkt verändert. Das macht was mit Organisationen und Organisationsstrukturen und mit der Art und Weise, wie das auch in so die DNA von Organisationen einsickert.
Das heißt, um mal ein bisschen flapsig zu sagen, bei der Softwareentwicklung gibt es kein Spaltmaß.
Das ist nicht nur flapsig, das ist so. Zumindest unsere Definition eine andere und die Herangehensweise. Softwareentwickler arbeiten iterativ, always better. Wir können morgen eine bessere Version von dem heutigen Produkt machen. Das könnte die Hardware vermutlich auch. Aber aufgrund der Physis dieses Produktes geht das eben nicht. Und das ist der große Unterschied. Nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern einfach, dass es eben möglich ist und wir deswegen das machen können.
Dann würde ich jetzt noch ein bisschen rauszoomen und nochmal auf das Thema Podcast zurückkommen. Ich beobachte ja diese Podcast-Welt logischerweise auch ziemlich intensiv und mir fällt in den letzten Jahren auf, dass tatsächlich immer mehr Medien auch Podcasts als Ergänzung oder auch als Vertiefung nutzen. Also es gibt Podcasts auch zu Fernsehserien beispielsweise, es gibt Podcasts zu Veranstaltungen und auch immer mehr Podcasts zu Büchern, bei euch ja auch, begleitend zum Buch. Worin seht ihr denn den Mehrwert des Podcasts?
Ja, wir haben gestartet mit dem Buch und im Prozess des Schreibens haben wir bemerkt, wir möchten eigentlich noch viel mehr lernen und viel mehr verstehen und nochmal mit viel mehr Menschen sprechen, die diesen Weg gehen. So haben wir angefangen, uns mit Menschen zu treffen und dabei ist der Gedanke entstanden, das eben auch in den Podcast zu gießen. Unser Hauptinteresse ist es, Menschen Mut zu machen. Leuten, die Unternehmen transformieren, die an dieser Schnittstelle arbeiten, Mut zu machen und Lust darauf zu machen, diesen Veränderungsprozess durchzuziehen und anzustoßen. Und genau das begleiten wir. Und genau das soll dieser Podcast auch machen, Lust daran, die Veränderung voranzutreiben.
Ist es bei dir dann auch, ich interpretiere jetzt mal, weil es ist bei mir so eine Faszination, die Besonderheit des akustischen Gesprächs, also dass man irgendjemand hat mal gesagt, ich habe leider mir nicht gemerkt, wer es war, Podcasts sind ein Mittel, um Menschen beim Denken zu hören. Ist das auch eine Faszination, die du teilst?
Also ich denke auch ganz viel beim Sprechen. Und die Lösung zu der Herausforderung, über die wir auch schreiben, also Hardware- und Softwareorganisationen gemeinsam zu denken und Produkte zu bauen und Organisationen zu bauen, die beides können, die Perfektion im Spaltmaß in der Hardware schaffen, aber auch dieses Iterative von Software abbilden können. Die Lösung dafür wird nur in Organisationen entstehen und wird nur im Dialog entstehen von Experten, die Software gut können und Expertinnen und Expertinnen, die Hardware gut können. Und genau das ist eben auch das Schöne an dem Podcast. Wir lernen halt viel voneinander und übereinander und über Menschen und Organisationen, wenn wir in den Dialog gehen. Und deswegen ist der Podcast natürlich die perfekte Form, um das voranzutreiben.
Anja Händel vom Podcast Bits und Bolzen im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch ein bisschen weiter über die Koexistenz von Software- und Hardwarekultur und steigen vor allen Dingen in dieses Thema jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Anja, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, diesen Widerspruch zwischen Hardware- und Softwarelogiken. Du hast dieses schöne Bild des Spaltmaßes ja auch aufgemacht. Wo liegt denn da bei Industrieunternehmen tatsächlich der Schmerzpunkt? Also wo ist es richtig schwer, das zu kombinieren?
Die Königsklasse ist im Produkt am Schluss. Also es gibt in der Software ganz verschiedene Bereiche. Das eine, was wir schon gut kennen und auch lange uns damit beschäftigen, da geht es um Optimierung von Prozessen in Organisationen. Wie mache ich meine Prozesse einfacher, schlanker, besser? Dann gibt es den ganzen Bereich von Verkaufskanälen. Also sprich, wie verkaufe ich meine Produkte direkt an den Kunden oder an andere Modellen. Das ist auch nochmal eine eigene Welt für sich. Und das hat alles große organisatorische Herausforderungen, das zu tun. Aber richtig kompliziert wird es, wenn es, und auch komplex, wenn Hardware und Software zusammenkommen in einem Produkt. Also sprich, wenn ich Steuergeräte in Hardwareprodukten habe. Das Auto bietet sich immer für gute Beispiele an, weil wir das ja auch in der ständigen Nutzung haben. Wir kennen das alle, dass eben Hardware, also ein Auto, vor vielen Jahren geplant wurde und dann eben irgendwann fertig gebaut, die ersten vom Band laufen. Und Technologie hat sich in den letzten Jahren ja weiterentwickelt und Sprünge gemacht. Deswegen kommen uns viele von diesen Themen auch ein bisschen veraltet schnell vor. Ja, dann passt mein Handy vielleicht nicht perfekt in die Ladeschale, weil die sich in der Größe schon wieder verändert haben. Oder eben auch das ganze Infotainment-System, die Karten wirken veraltet und, und. Und das ist eben die Hauptherausforderung, wenn Hardware und Software zusammenkommen, nämlich beides zu denken. Dort in den Bereichen, in denen ich das perfekte Spaltmaß bauen muss, aber gleichzeitig auch in der gleichen Produktion quasi auch die perfekte Software darauf ablaufen muss.
Jetzt habt ihr euch ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, nicht nur für das Buch, ja vorher auch schon, aber für das Buch nochmal intensiver. Wie gelingt denn sowas? Also sehr konkret, bleiben wir vielleicht mal beim Auto. Wie schafft man denn so eine Offenheit für die Andersartigkeit? Also das, genau wie du das beschreibst, dass das Spaltmaß für die Tür bleibt, aber das Bordsystem von mir aus minütlich abgedatet werden kann.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem schlechteren Punkt, nämlich, dass es keine einfache Antwort auf diese Frage gibt. Und es gibt auch kein Kopiemodell, was ich heute nehmen kann und morgen setze ich das ja für alle Unternehmen ein. Wir tendieren ja gern dazu, Managementmethoden einzusetzen und es eben auch zu probieren. Ein großer Trend war Scrum und dann SAFe-Modelle, also sprich agile Arbeitsmodelle einzusetzen. Jetzt ist gerade ein großer Tool-Hype mit KI da. Wir führen KI ein und damit wird alles besser. Judith und ich sind der festen Überzeugung, dass der Weg von Unternehmen, von Hardwareunternehmen in diese Softwarewelt nur darüber geht, indem wir uns tief mit der jeweiligen Organisation auseinandersetzen und dort auf allen Ebenen verstehen, wo die Herausforderungen sind. Und nur dann den eigenen Weg für jedes Unternehmen finden können. Es ist nicht, dass es den einen Weg für alle geben wird. Das ist eben auch das Interessante an unseren Gesprächen mit unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen, dass es dort eben verschiedene Ansätze gibt von Menschen, die in einer Organisation die Organisation verändern. Es gibt Menschen, die neu reinkommen und neue Denkweisen reinbringen und ein gutes Zusammenspiel von der Hardware-Bestandsorganisation zu dem Software-Denken voranbringen. Und wir sprechen mit Menschen, die aus großen Firmen Einheiten ausgegründet haben und quasi in einer eigenen Einheit dann eben diese neuen Themen vorantreiben, losgelöst von der Ursprungsorganisation. Und alle diese Wege haben ihre Berechtigung und sind gut und lehrreich. Und keiner von denen wird für jede Organisation das Richtige oder die richtige Lösung sein, sondern man muss sich auf die Reise einlassen und sich mit seiner eigenen Organisation auseinandersetzen und seinen Weg finden.
Auf diese Lösungsansätze werden wir auch in diesem Gespräch natürlich noch ein bisschen eingehen und zumindest versuchen, uns dem noch ein bisschen zu nähern. Aber ich würde gerne jetzt am Anfang nochmal bei den Schmerzpunkten bleiben. Und da gibt es ja tatsächlich auch schon fast schon dieses Klischee der deutschen Ingenieurstradition. Made in Germany hast du auch schon angesprochen und so. Das Spaltmaß hast du angesprochen. Gibt es denn da branchenübergreifend irgendwie so ein Muster von Problemen, die irgendwie dann doch relativ viele Industrieunternehmen haben bei diesem Wandel, bei diesem sich einlassen auf die Softwarelogik?
Über Probleme könnte wahrscheinlich Judith viel sagen, weil Probleme gibt es ja immer. Und wenn man Lösungen zu Problemen schafft, schaffen diese Lösungen wieder Folgeprobleme. Insofern ist es halt richtig. Ich will aber deine Frage trotzdem beantworten. Natürlich gibt es gewisse Muster, weil dieses hohe Qualitätsdenken ist ja eine wahnsinnige Stärke als Organisation, um so tolle Produkte zu bauen, wie es eben die deutsche Industrie vermag. Auf der anderen Seite tut man sich dann eben auch als Organisation damit sehr schwer, etwas nicht so Perfektes früh am Markt zu vertesten. Und so funktioniert eben Software, dass es eben nicht fertig ist, sondern man eben schon früher daran gehen kann. Das ist ein Thema. Dann ist die deutsche Industrie, das ist ja auch bekannt, natürlich auch mit dem Hardware-Themen aktuell unter einem wahnsinnigen Kostendruck. Ja, die Margen für Hardware-Produkte sind eben gering, man hat hohe Fixkosten. Das sind alles Logiken von Hardwareorganisationen. Und die stellen Unternehmen natürlich vor immense Herausforderungen. Und dann kommen andere Märkte, die eben nicht so auf diesen Qualitätsanspruch in ihren Organisationen in sich tragen, die sich damit leichter tun. Dann eben plötzlich Dinge in ganz anderen Zeiträumen bauen und eben viel mehr Softwareunternehmen sind als Hardwareunternehmen und sich deswegen mit dem Iterativen viel leichter tun.
Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein Industrieunternehmen, relativ klassisches Hardware-Industrieunternehmen in Deutschland, und ich würde jetzt diesen Podcast hier hören und würde mich fragen, ja, was zur Hölle kann ich denn lernen von den Unternehmen, wo dieses Zusammenspiel von Software und Hardware vielleicht schon besser funktioniert?
Genau, sich eben mal anzuschauen, wo stehe ich denn? Und vor allem auch, wo will ich denn hin? Weil es gibt ja auch einen guten Raum, um eben Hardware zu bauen und weiterzubauen. Nicht jeder muss in dieses komplette Zusammenspiel gehen zwischen Hardware und Software. Man muss eben auch da seinen Weg finden und sich mal damit auseinandersetzen. Ich glaube, wichtig ist, sich wirklich mit dem Markt auseinanderzusetzen und mit der Software auch auseinanderzusetzen. Also sprich, wie sehr möchte ich denn wirklich Software verstehen? Wie sehr kann ich das als Organisation auch? Und wie sehr möchte ich da eben auch ein anderes Modell finden? Und dafür ist auch vielleicht die aktuelle Krise ein sehr, sehr gutes Vehikel. Oft werden radikale und gute Entscheidungen in Krisen getroffen, die einen dann weiterbringen und für die nächsten Jahre tragen.
Das heißt auch, mein Bild, was ich am Anfang gemacht habe oder was in meinem Kopf entstanden ist, als ich euren Titel gehört habe mit diesem Hochofen, ist eigentlich gar nicht gut, weil das würde ja bedeuten, alles verschmilzt zu einem großen Klumpen, den man nicht mehr auseinanderteilen kann, sondern besser wäre es eigentlich, modularer zu denken und zu sagen, dieser Teil ist Software, dieser Teil ist Hardware.
Nein, ich glaube schon, dass vor allem in der Embedded-Software-Entwicklung, also in der, wo Software und Hardware zusammenkommt, dass natürlich verschmolzen gedacht werden muss. Und das Produkt, das ich dann herstelle, wenn ich mich entscheide, ein Hardware-Software-Produkt zu bauen, also von denen es ja jede Menge gibt, bei unserem Mobiltelefon angefangen, Autos haben wir drüber gesprochen, Fahrräder, you name them, das wird ja immer mehr eins, verschmilzt schon immer mehr. Und deswegen müssen auch Organisationen, die dieses bauen, ein perfektes Zusammenspiel haben. Ob das also eine Organisationsform in einer rechtlichen Form sein muss, ist nochmal dahingestellt. Das können natürlich auch strategische Partnerschaften sein, das können unterschiedliche Töchterunternehmen sein. Da ist eben der Weg zu finden. Genau, wie man das orchestriert, ist am Schluss dann eine Technik oder eine Strukturfrage. Aber ich denke, ich bin der festen Überzeugung, dass zusammen gedacht werden muss.
Stichwort Überzeugung, wenn ich dir so zuhöre hier in dem Gespräch, dann spüre ich ganz klar, dass du sagst, oh, wir müssen da aber vor allen Dingen auch schnell sein, wenn wir, um ein bisschen rauszuzoomen, auch als deutsche Industrie insgesamt und als Standort auch weiter zukunftsfähig sein wollen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, wir merken es ja gerade, dass die Modelle, mit denen wir erfolgreich waren, nicht mehr die Antworten auf die neuen Fragen liefern. Und da muss ich mich als Unternehmen auch damit auseinandersetzen, was bedeutet denn das und welchen Weg möchte ich gehen? Die können ganz unterschiedlich in der Natur sein. Ein gutes Beispiel vielleicht dafür ist ein Unternehmen, das dieses Jahr 50 wird, Apple. Apple hatte in den 90er Jahren eine große Krise. Und die Lösung aus ihrer Krise heraus war, dass sie ihr Hardware-Business outgesourced haben. Ist heute bekannt, die haben Foxconn, haben ganz viel in den chinesischen Markt gegeben und dort werden ihre Hardware-Produkte gebaut. Sprich, wenn wir heute an Apple denken, denken wir immer an dieses perfekte Hardware-Software-Unternehmen, aber die Hardware-Produktion machen die schon seit den 90ern nicht mehr selber. Nicht, weil sie es eigentlich wollten, sondern weil sie in einer massiven Krise waren. Die waren wenige Tage vor der Insolvenz, als sie diese Entscheidung getroffen haben. Das war für die alles andere als leicht. Die standen wirklich am Rande des Abgrunds. Und diese Entscheidung war am Schluss eine sehr, sehr gute für sie. Sie haben angefangen, sich auf Design und Software zu fokussieren. Und das ist der Erfolg, den sie heute haben. Und deswegen werden sie als ein solches wahrgenommen. Daran sehe ich schon, die Wege können unterschiedlich sein. Krise kann Chance sein, aber die haben ihre Lösung damals gefunden. Und sie haben es ja wahrscheinlich nicht gemacht, weil sie das werden wollten, was sie heute sind. Also ich meine, man wird immer so erfolgreich sein wie so ein Unternehmen, sondern einfach nur, weil sie eine Entscheidung treffen mussten, weil es auf ihrem bestehenden Weg nicht weiterging.
Anja Händel vom Podcast Bits und Bolzen hier im Brand 1 Podcast und wir sind gleich wieder da. Anja, eure Forschungsreise durch die deutsche Industrie, die wird ja auch vom Moderator Andreas Hermwille begleitet. Wie hast du denn diese Produktion erlebt? Ich nehme mal an, das war ja für dich jetzt auch nicht so ganz alltäglich.
Ja, wir haben das ganze Projekt vom Buchschreiben bis zu dem Podcast sehr iterativ gestaltet. Das ist entstanden.
Also eher Software?
Eher Software, ja, genau. Also wir hatten diesen Plan nicht von Anfang an. Wir haben gesagt, wir schreiben dieses Buch. Oder wir sagen, Judith hatte die Idee und gesagt, Anja, lass uns doch jetzt dieses Buch schreiben. Und dann haben wir diese Idee gehabt mit der Forschungsreise. Und dann meinte Judith, lass uns doch davon jemanden begleiten, weil wir sind keine Podcaster. Wie man hört, wir sind halt Expertinnen in unseren Feldern. Und Andreas begleitet uns dort. Und wir interviewen immer eine Person gemeinsam und hören ganz viel zu in dieser Folge und machen dann für die Woche danach eine Folge, die nennen wir dann Bits und Bolzen Backend, in denen Judith und ich nochmal ins Detail gehen und unsere wichtigsten Learnings und Findings aufgreifen und diskutieren, was wir so spannend fanden und was eben auch exemplarisch sein kann, wo wir Muster erkennen und all diese Dinge.
Ja, das ist nochmal so eine Art Reflexion, ne? Das finde ich ganz spannend. Das hier hört man auch nicht so oft, dass sozusagen wie so ein Reaction-Video nochmal auf die Folge.
Total. Ist auch wirklich so entstanden. Wir haben die erste Folge aufgenommen und ich weiß es noch, wie gestern. Wir sind wirklich aufgelegt und haben dann uns wieder zusammengeschlossen und haben dann ganz aufgeregt darüber diskutiert, was wir gerade gehört haben. Und haben dann gesagt, okay, das nehmen wir jetzt einfach auch mit auf. Also das ist wirklich auch iterativ entstanden, weil wir gesagt haben, okay, das begeistert uns. Und ich glaube, daran hört man auch ein Thema ganz klar raus. Jude und ich sind begeistert von dem Thema, das wir vorantreiben. Und wir interessieren uns tief dafür. Und deswegen bereitet uns auch uns wahnsinnig große Freude und sind dankbar, dass Andreas uns da auch ein bisschen den Raum und die Fragen und die Moderation gibt, die uns da gut durch die Folgen führt.
Ja, und wenn jetzt Leute diesen Podcast hier hören und sagen, wow, finde ich irgendwie interessant, ich will da auch tiefer drin einsteigen, weil es mich interessiert, weil es mich vielleicht auch beruflich interessiert oder interessieren sollte. Was können denn die Hörerinnen und Hörer in den nächsten Ausgaben noch erwarten? Also was kommt da jetzt noch?
Wir haben mit ganz tollen Folgen gestartet, mit Riese Müller. Super exemplarisch für die Mobilitätsindustrie, würde ich sagen. Das sieht man so im Mikrokosmos ganz toll, was eigentlich in der deutschen Automobilindustrie passiert und was für Muster dort zeigen. Das ist eine ganz tolle Folge geworden. Dann haben wir mit Siemens Energy gesprochen, mit der CEO von Smart Grid Software. Da sieht man ganz toll die interne Transformation. Wir haben jetzt, in der nächsten Woche wird eine Folge von Bosch erscheinen, wo wir auch nochmal mit jemandem sprechen, wo es auch ganz stark um Partnerschaft geht. Da geht es auch in das Thema Open Source rein. Wie kann ich mich als Unternehmen öffnen und dort eben andere Wege einschlagen? Wir sprechen in den nächsten Wochen auch mit einer Firma, die ausgegründet hat, von Trumpf, Quant heißt die Firma, wo man eben gesagt hat, wir haben hier einen interessanten Pfad, aber den werden wir nicht bei uns in der Mutterfirma machen, sondern wir geben dort einen eigenen Rahmen. Die haben ausgegründet, Trumpf hat natürlich alle Anteile gehabt, haben aber inzwischen auch Finanzierungsrunden gemacht, also sprich, Trumpf ist nicht mehr der alleinige Eigentümer dieser Tochter. Ganz tolle Wege, wie man eben so eine Transformation angehen kann.
Was hat dich auf dieser Reise, wo Andreas ja auch so ein bisschen euer Reisebegleiter war, was hat dich da am meisten überrascht eigentlich?
Wir haben am Anfang auch mehr so ein Gefühl gehabt, dass wir gerne vor Ort gehen möchten und auch die Produktion kennenlernen. Und bei Riese Müller war es in der Tat so, dass man da auch architektonisch, also wie dieses Gebäude gebaut ist, in dem die agieren und wie das Zusammenspiel dadurch auch in dem Bürodesign, in dem Industriegebäudedesign funktioniert, schon ganz viel zulässt, was man natürlich in Interviews gar nicht so richtig erfahren kann, weil dort ganz viel unbewusst da war bei Riese Müller, worüber sich gar nicht so viel nachgedacht worden ist, sondern gemacht worden ist, weil sie eben das Gefühl hatten, das ist das Richtige. Das war für mich ein riesen Learning und auch super schön zu sehen, wie man auch quasi in den Faktoren, wie Menschen zusammenkommen und wie man diverse Blicke auf Dinge einfach durch Begegnungsräume schaffen kann, eben da auch schon große Schritte tun kann, in dieser immer mehr Remote World, eben so physische Orte schaffen kann, wo Menschen einfach zusammenkommen und dadurch schon ein Dialog entsteht, der Unternehmen voranbringt.
Dann muss ich und will ich natürlich ganz am Ende noch fragen, wann erscheint denn euer Buch?
Unser Buch erscheint im Sommer, würde ich jetzt mal so sagen. Wir hatten eigentlich Anfang Q2 angedacht. Ich glaube, es wird eher Ende Q2 werden. Aber vorbestellen kann man es schon heute. Witz und Bolzen, wenn Industriewelten verschmelzen.
Den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch an Anja Händel vom Podcast Bits und Bolzen hier im Brand 1 Podcast.
Vielen lieben Dank.
Den Podcast Bits und Bolzen, den findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und sowohl für Bits und Bolzen als auch für den Brand 1 Podcast gilt natürlich, Folgen, Sterne und Kommentare helfen den Macherinnen und Machern, weil sie nämlich die Sichtbarkeit spürbar erhöhen. Und der Fahrradpodcaster in mir findet bei Bits und Bolzen natürlich die angesprochene Episode 2 und auch die Reflexion, die Episode 3 mit Rainer de May, CDO beim E-Bike-Hersteller Riese und Müller, besonders spannend. Sollten euch Fahrräder und Fahrradfahren genauso interessieren wie mich, dann hört doch auch mal da rein in diese Episoden. Und falls ihr den Fahrradpodcast Antritt von Detektor FM noch nicht kennen solltet, dann abonniert den auch gerne mal. Am kommenden Freitag folgt dann hier die nächste Ausgabe des Brand 1 Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch hier an dieser Stelle wieder hören. In diesem Sinne, gern bis dahin. Tschüss!
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.